Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum Daten als den Frühling.
Deshalb wollen wir euch Hinge vorstellen. The dating app designed to be deleted.
Hinge ist gemacht für Menschen, die es ernst meinen. Und zwar unabhängig von deiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.
Du legst ein ausführliches Profil an mit deinen gewählten Pronomen, kannst dafür sogar Sprachnachrichten und Videos aufnehmen. All das hilft dem Algorithmus, dir die Menschen anzuzeigen, mit denen du besonders kompatibel bist.
Und wenn du unsicher bist, wie du ein gutes Gespräch anfangen kannst, machen dir die Prompts den Einstieg viel leichter.
Prompts sind kurze Fragen, mit denen du dein Profil tunen kannst, mit denen du dich so zeigen kannst, wie du wirklich bist. Und die es deinem Gegenüber ermöglichen, gleich ein authentisches Gespräch anzufangen.
Hinge hat Prompts speziell für die LGBTQIA+-Community entwickelt. Zum Beispiel, welche queeren Orte deine Favorites sind oder wie Gender Euphoria für dich aussieht.
Also, wenn du noch auf der Suche nach authentischen Verbindungen bist, lad Hinge runter und probier die Prompts aus.
Willkommen zurück im Soda Club Podcast.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Soda Club gibt es jetzt auch als Magazin. Du findest das Soda Mag,
Magazin für Unabhängigkeit,
unter sodaclub.com.
Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, hallo und herzlich willkommen im Soda Club. Wir haben heute eine ganz besondere Folge und zwar haben wir einen Gast und das ist Svenja Gräfen. Svenja Gräfen schreibt Prosa, Essays, Drehbücher, macht Workshops über geschlechtergerechte Sprache unter anderem. Wenn gerade nicht Pandemie ist, steht sie auch auf Slam-Bühnen und sie hat auch einen sehr hörenswerten Podcast, der heißt Chaos und Struktur. Und da geht es um Freiberuflichkeit und kreatives Arbeiten. Und jetzt gerade ist ihr drittes Buch rausgekommen und das heißt Radikale Selbstfürsorge, eine feministische Perspektive. Und das finden wir natürlich super interessant. Was auch interessant ist, ist, dass Svenja aufgehört hat zu trinken. Und zwar im Oktober 2019, das habe ich mir gemerkt, weil das ein Monat ist, nachdem ich aufgehört habe. Also wir sind quasi so zeitliche Sober Buddies. Genau, ja, sehr schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo, ja, schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, wir steigen auch einfach direkt mal ein und zwar einfach ganz schlicht mit der Frage, warum hast du eigentlich aufgehört, Alkohol zu trinken?
Ganz simple Frage. ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe. Also zum einen habe ich irgendwann gemerkt, dass ich einfach die betrunkene Version meiner selbst nicht mag, beziehungsweise ja, da so ein bisschen meine Probleme mit habe oder hatte. weil für mich Betrunkensein einfach super, super oft mit Kontrollverlust einherging. Also es war irgendwie nicht mehr so dieses, ach, ich bin jetzt irgendwie lustig beschwipst, was vielleicht am Anfang, als ich angefangen habe zu trinken, noch so gewesen ist. Es ist wirklich immer, also dieser Kontrollverlust ist auch einfach immer, immer stärker geworden. Und das war mir einfach total unangenehm. Also ich habe das währenddessen auch schon gemerkt. Also während ich quasi die Kontrolle verloren habe, habe ich gemerkt, boah, das ist gerade einfach unglaublich unangenehm. Ich habe mich währenddessen schon geschämt, hatte dann eben auch entsprechend Blackouts. Jetzt nicht irgendwie so ein Totalausfall, dass ich irgendwie den ganzen Abend vergessen habe. Aber es sind so einzelne Sachen passiert, wie zum Beispiel, dass ich, das war tatsächlich kurz bevor ich dann aufgehört habe zu trinken, da habe ich mit einer Freundin gesprochen und habe ihr was erzählt. Und sie hat mich irgendwann unterbrochen und meinte, ey, das hast du mir doch schon erzählt. So, als ich eben betrunken war. Und das war wirklich einer der Momente, wo ich gemerkt habe, okay, wow, das ist nicht gut. Das ist einfach wirklich nicht gut. Und hinzu kommt dann natürlich auch noch, dass ich einfach, oder was heißt natürlich, hinzu kommt, dass ich einfach noch nie sonderlich viel Alkohol vertragen habe. Also eigentlich hat mein Körper mir da immer schon total gut die Grenzen aufgezeigt. Ich bin halt nur immer wieder drüber gegangen. Und entsprechend scheiße ging es mir auch einfach dann immer am nächsten Tag. Also die Kater waren auch einfach mit Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, boah, ich will das nicht mehr, weil mir geht's einfach 24 Stunden lang super, super scheiße und das ist nicht cool. Ja, das sind so die Hauptgründe, glaube ich.
Und gab es da irgendwie aber was Ausschlaggebendes? Also ich meine jetzt nicht, also wir sind, also sowohl mir als auch ich sind jetzt beide nicht so Fans von dem Konzept von Rock Bottom. Man muss irgendwie, bevor man irgendwas ändert, muss es irgendwie richtig schlimm sein oder so. Aber wie war so dein erster nüchterner Tag, als du quasi diese Entscheidung getroffen hast? Oder war es überhaupt eine bewusste Entscheidung? Oder ist es irgendwann passiert?
Okay. Es war auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung. Also ich hatte davor auch so alles Mögliche durch von ich trinke weniger oder ich mache mal 2 Wochen Pause, was dann auch mal geklappt hat durchaus. Aber danach war ich dann auch immer wieder froh, jetzt darf ich ja wieder trinken. Und ja, wie gesagt, dieses Erlebnis mit der Freundin, die mir gesagt hatte, dass ich ihr das ja schon erzählt habe, das war vielleicht so, das war kurz bevor ich dann aufgehört habe. Und das letzte Mal getrunken habe ich bei einer Veranstaltung, zu der ich hingefahren bin, damals war ich in einem Aufenthaltsstipendium in Stuttgart und bin dann nach Berlin gefahren, weil mein Freund da im Finale der Poetry Slam Meisterschaften stand und ich kam so als Überraschungsgast dazu und hatte mich bei meiner besten Freundin einquartiert, die wohnt in Berlin mit ihrer Frau zusammen. Und ich hatte das alles so schön geplant. Ich komme da an als Überraschungsgast, wir haben irgendwie einen schönen Abend und den nächsten Tag verbringe ich noch mit meiner Freundin und ihrer Frau. So. Ich habe den nächsten Tag dann auch bei meiner Freundin verbracht, allerdings auf dem Sofa und im Bad kotzend und mir ging es einfach unfassbar schlecht und ich musste dann irgendwann in den Zug zurück nach Stuttgart steigen und ich weiß nicht, das hat es irgendwie alles nochmal so verdeutlicht, wie ich mir einfach Pläne selbst zerstöre oder wie ich mich dadurch irgendwie auch selbst sabotiere oder mir im Weg stehe, einfach dadurch, dass ich Alkohol getrunken habe, zu viel Alkohol getrunken habe und das war... Also ich kann mich jetzt nicht an den genauen Moment erinnern, aber ja, das war so der Tag, an dem ich gesagt habe, okay, ich will das einfach nicht mehr. Und offensichtlich kriege ich es ja nicht hin, das einfach zu reduzieren. Also muss es einfach jetzt mal ganz aufhören.
Und hast du denn einfach ganz aufgehört oder hast du dich da irgendwie mit beschäftigt? Hast du irgendwie so einen Prozess durchlaufen oder hast du einfach gesagt, so jetzt reicht's und dann war's das?
Ich glaube, der Prozess, es war schon ein Prozess, aber der hatte eben vorher schon angefangen. Einfach dadurch, dass ich eben, wie gesagt, schon öfter... Oder dass mir das einfach bewusst war, dass es mir nicht gut tut und dass ich das eigentlich nicht will. Ich habe auch verschiedene Bücher gelesen zum Thema. Ja, so Classics wie, habe ich mir jetzt natürlich nicht notiert.
Darf ich raten?
Ja, gerne. Rate gerne.
Natürlich Daniel Schreiber. Genau. Nüchtern. Entweder sowas wie Alan Carr, endlich Nichtraucher oder endlich kein Alkohol mehr. Nee, okay.
Holly. Ach so, yeah. Wahrscheinlich Holly, wegen dem Aktivismus. Wegen des Aktivismus.
Nee, es war auf jeden Fall, ich glaube, eine US-amerikanische Autorin, die auch so, die glaube ich im Journalismus tätig war oder ist und immer auf so fancy Partys war.
Sarah Hepburn, irgendwann Blackout.
Boah, richtig gut vorbereitet.
Bingo, so Soap-Literatur-Bingo.
Vielleicht suche ich das einfach nochmal raus.
Wir schreiben das dann einfach in die Shownotes.
Ich wollte gerade sagen, ihr seid so ein vorbildlicher Podcast mit Shownotes. Mein Podcast macht es einfach. Also das war auf jeden Fall auch schon weit vorher. Also auch schon mal, ich glaube, Daniel Schreiber habe ich so 2 Jahre vorher gelesen und fand das schon irgendwie eine gute Idee. Mhm. Jetzt muss ich mal ganz kurz das zeitlich einordnen. Weil das war auch so ein Moment, wo mir irgendwie so bewusst wurde, ach so, krass, das geht ja auch. Man kann ja auch einfach nicht trinken. Da waren Freundinnen aus Australien zu Besuch. Ich glaube, es war 2018, im Sommer 2018. Und wir sind abends irgendwie unterwegs gewesen in Leipzig, haben uns vor eine Kneipe gesetzt. Und mein Freund hat ganz selbstverständlich so eine Flasche Weißwein für alle mitgebracht. Und einer der beiden oder unserer Gäste hat dann gesagt, oh no, I don't drink. So einfach, ist auch gar nicht weiter erklärt, einfach nur gesagt, nö, so, und hat sich dann, glaube ich, eine Saftschorle geholt. Und da dachte ich so, boah, krass, das habe ich irgendwie, hatte ich absurderweise einfach so noch nie erlebt, so mit FreundInnen in Deutschland. Das fand ich, also ich glaube, vielleicht hat das letztendlich auch so ein bisschen angestoßen, dass ich einfach diese Option in Betracht gezogen habe überhaupt. Ne? Ja. Nicht nur so dieses, oh, ich reduziere jetzt irgendwie, sondern achso, ich kann auch einfach wirklich nicht trinken.
Das ist ja auch so ein bisschen das Absurde, ne? Dass man halt letztendlich ja ganz lange, oder zumindest war es bei mir so, ich habe ganz lange dafür gearbeitet, dass ich irgendwie die Scheiße in meinem Leben lassen kann. Ne? Also, dass man irgendwie so denkt, so, okay, es tut mir nicht gut und es führt zu Sachen, die ich nicht will und so. Aber so diese Option, es einfach zu lassen, war irgendwie, genau, halt, ich habe das auch gemacht mit Reduzieren und jetzt mal weniger. Und dann habe ich mir auch so Regeln gesetzt und so. Der erste Drink in der Kneipe muss immer ein alkoholfreier sein oder was weiß ich. Also ich habe so viele verschiedene Ideen irgendwie da so entwickelt. Aber also was ich mich jetzt gerade gefragt habe, ist, weil du ja quasi schon einfach diese Trinkpausen ja auch irgendwie kanntest, hat sich an deinem Blick auf Alkohol oder aufs Trinken sozusagen, hat sich da auch grundlegend was verändert? Weil du meintest ja vorhin, ne, dass du irgendwie am Ende der Trinkpause dachtest, ah cool, jetzt geht's wieder sozusagen. Also, aber diese zeitliche Unbefristetheit, das hat sich da bei dir verändert?
Also zunächst mal habe ich, glaube ich, mir gar keinen, also habe ich das gar nicht irgendwie, ich habe nicht von Anfang an gesagt, so, ich trinke jetzt einfach nie wieder. Mhm. Ich habe aber auch eben nicht gesagt, okay, jetzt mache ich 2 Wochen Pause oder keine Ahnung was. Das war eben, wie gesagt, Ende Oktober und ich habe gesagt, okay, so das restliche Jahr trinke ich jetzt definitiv nichts mehr. Und als ich das dann geschafft hatte, war das so eine große Motivation, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, ich trinke nicht mehr, Ende. Und ich glaube, mein Blick auf Alkohol hat sich schon auch nochmal verändert. Einfach, weil ich dann eben auch noch mehr darüber gelesen habe, diverse Dokus angeschaut habe, auch einfach so über die Alkoholindustrie und was das einfach für ein unfassbar Riesenabfuck ist. Und ja, ich weiß nicht, das war irgendwie automatisch auch so nochmal eine Auseinandersetzung damit, wie selbstverständlich Alkohol halt einfach überall in unserer Gesellschaft ist und wie doll die Alkoholindustrie halt darauf pocht, das immer wieder so zu verkaufen, dass das halt was ist, was zu einem guten Leben auf jeden Fall dazugehört. Ja, also ich glaube, ich fand Alkohol vorher nicht so richtig scheiße oder ich dachte halt immer, der Fehler liegt einfach bei mir. So, ich bin einfach nicht gut im Umgang damit. So Classic wahrscheinlich auch einfach. Dabei ist es halt einfach die Alkoholindustrie und der Alkohol selbst. Es ist halt einfach Gift. So.
Ja. Ja. Wie hat dein Umfeld reagiert? Also du bist bestimmt auch in so einer Blase, wo das sowieso total normal ist, dass man dauernd Bier trinkt und dass man vorm Späti sitzt und kreativ ist mit Trinken und so. Was haben die anderen Leute da so zugesagt?
Das Ding ist, dass ja, na, ein paar Monate, nachdem ich dann aufgehört hatte zu trinken, auch gleich die Pandemie kam und der Lockdown. Also sind so Sachen weggefallen wie aufzutreten, Lesungen und sowas, was halt auch so total, oder wo es eben auch immer total normal war, dass alle Alkohol getrunken haben oder man schon komisch angeguckt wurde, wenn man gesagt hat, nee, ich nehme eine Rhabarberschorle. Deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Ansonsten gab es eigentlich gar nicht so richtige Reaktionen. Also es wurde weder so in Frage gestellt oder so, ah, okay, warum? Also es wurde entweder einfach akzeptiert oder so ein bisschen übergangen, hatte ich teilweise auch das Gefühl. Beim Silvesterfeiern tatsächlich, 2019 auf 20, ich habe mit, ich glaube, 6 Freundinnen zusammen gefeiert, die eben alle getrunken haben. Ich habe nicht getrunken, aber ich hatte die ganze Zeit so eine Gurkenscheibe in meinem Glas und habe irgendwie so, weiß nicht, Wasser oder Ginger Beer oder sowas abwechselnd getrunken. Und irgendwann hat mich ein Freund, der wirklich auch schon ganz schön besoffen war, dann gefragt, so, boah, bist du auch schon so besoffen? Ich war so, nee, ich trinke ja die ganze Zeit nicht. Und er so, was? Wie, du trinkst die ganze Zeit nicht? Er hat es einfach nicht mitbekommen. Und das war eben auch so eine Situation, in der ich dann nochmal gemerkt habe, oh, wow, es geht. Und ich kann tatsächlich auch, ja, viel, viel besser irgendwie auf mich Acht geben. Dadurch, dass ich einfach, also ich bin viel, viel früher schlafen gegangen zum Beispiel als alle anderen. Auch weil ich es irgendwann einfach total langweilig fand. Weil halt alle irgendwie nur noch so ein bisschen besoffen rumgelabert haben. Und ich dachte mir so, ja gut, dann gehe ich jetzt einfach schlafen. Und es ist nichts Schlimmes passiert. Ansonsten, so gerade von meiner Familie, die hat es, glaube ich, auch noch nicht so richtig verinnerlicht. Ich war jetzt letztes Weihnachten tatsächlich auch bei meinen Eltern. Und mein Vater hat dann irgendwie eine Flasche Sekt aufgemacht und meinte so, ey, aber zum Anstoßen doch wenigstens, oder? Also es hat mich so richtig erinnert an so, weiß nicht, die Classics, dass die Oma irgendwie sagt, ach, aber Salami kannst du doch essen als Vegetarierin. Das ist ja gar kein richtiges Fleisch, oder?
Ist doch gekocht.
Ja. Ja, also es wird irgendwie, also genauso wie ich das ja auch nicht in Betracht gezogen habe irgendwie, dass es diese Option gibt, habe ich manchmal das Gefühl, andere Menschen denken da auch gar nicht dran, dass man ja wirklich, wenn es eben nicht irgendwie vorher so die krasse Geschichte gibt von wegen Entzugsklinik und jahrelang gelabelt als Alkoholikerin oder so, dass Leute eben tatsächlich einfach aufhören, Alkohol zu trinken, dass es existiert irgendwie, glaube ich, nicht in so vielen Köpfen. Ja, weiß nicht, wie war das bei euch? Das habt ihr wahrscheinlich... Habt ihr wahrscheinlich auch schon ausgiebig diskutiert.
Ja, also wir haben ja einen ganzen Podcast dazu.
Bei mir war das so, wo du es eben gesagt hast, mit dem Umfeld, dass sie das nicht in Betracht ziehen, dass es eine Option ist, das war bei mir ganz genauso. Ich habe nahezu alle meine Freunde sind ja eigentlich irgendwie in der gleichen Bubble, so alle irgendwie mehr oder weniger kreativ, urban, 30 irgendwas. Und die haben eigentlich alle zu mir gesagt im Laufe der Zeit, dass ich aufgehört habe und dass ich darüber schreibe und rede und so weiter, dass der ausschlaggebende Punkt war, da überhaupt mal drüber nachzudenken. Und dass eigentlich bei allen so ein bisschen so ein Aha-Erlebnis stattgefunden hat. So, aha, krass, es ist ja wirklich eine Droge. Und irgendwie eine Droge wie alle anderen. Und ach krass, ja, man kann tatsächlich aufhören, einfach genauso wie man mit Rauchen aufhört. Was ja auch, wo ja auch keiner sagt, so, hör, warum? Das ist mir auch aufgefallen. Dass es in meinem Umfeld total viel so Reaktionen gab, so krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Was ich ganz oft gehört habe, ist die Frage, was, für immer? Und das war am Anfang, also inzwischen bin ich da natürlich auch ein bisschen gelassen damit, aber gerade am Anfang war das so eine Frage, die mich so krass aus dem Konzept gebracht hat, einfach weil so, ja, was weiß denn ich, ob das für immer ist? Ich hoffe es. Aber bei mir war es halt schon so, dass ich definitiv auch von einer Abhängigkeit sprechen würde so und dass halt auch immer mehr quasi gerade gegen Ende hin auch immer mehr sozusagen eskaliert ist und dass ich auch immer isolierter war so, ne? Und das trotzdem aber nicht habe nach außen dringen lassen. Also das heißt, für viele sah ich halt noch ziemlich normal aus. Die haben halt dann nicht gesehen, dass ich dann auf dem Nachhauseweg nach der Party mir irgendwie noch Bier gekauft habe oder keine Ahnung, nicht viel davon verheimlicht habe. Und das heißt sozusagen, am Anfang geht man ja auch nicht sofort. Also ich habe ja sehr viel dafür gearbeitet, dass es keiner merkt. Und dann gehe ich natürlich nicht gleich als erstes raus und lege das alles irgendwie offen. Und das heißt irgendwie genau diese Frage so, ja, und das ist jetzt für immer oder was? Ich denke mir so, bei was fragst du das? Also bei welcher anderen Sache fragst du das? Weiß ich nicht, jemand stellt ihre neue Partnerin vor und dann fragst du ja auch nicht, wie seid ihr jetzt für immer zusammen?
Also das wäre so lustig, das mache ich das nächste Mal.
Ja. Ja. Ja, vor allen Dingen ist es ja nicht so, dass du einfach den Schalter umlegst und sagst, so, jetzt hier, Schalter gedrückt, für immer ohne Alkohol. Mhm. So, es ist ja auch irgendwie immer wieder ein neues Aushandeln mit sich oder immer wieder ein neues, ja, wie du schon gesagt hast, Hoffen auch, dass es einfach, ja, dass man nicht wieder trinkt.
Mhm. Und was hat sich sozusagen für dich in deinem Leben verändert, wenn man das kann man das überhaupt so sagen? Also kann man es überhaupt beantworten, die Frage?
Ich denke schon. Also ich war auf jeden Fall geflasht davon, wie schnell Gefühle oder Emotionen irgendwie auch so einfach vorüberziehen können und dass man sich da gar nicht immer so doll reinsteigern muss. Also
ja.
Ich habe
Mias Thema.
Ja, total. Das ist so, oh mein Gott, ich kann was fühlen und 2 Stunden später ist es vorbei.
Ja, es ist like magic.
Ja.
Ja, ich hatte so eine schwierige Situation so in meinem Private Life letzten Herbst, wo ich irgendwann wirklich so auf der Couch saß und dachte, boah, krass. Ich glaube, früher hätte ich mich jetzt wahrscheinlich schon an 3 von 5 Abenden richtig hart besoffen, hätte mich selbst bemitleidet, mir wäre es einfach scheiße gegangen am nächsten Tag. Und ich hätte mich aber nicht mit der Situation oder mit meinen Gefühlen irgendwie auseinandergesetzt und das alles eben nur weggeschoben und betäubt. Und jetzt durchlebe ich das einfach so und es ist gar nicht so schlimm. So, weil ich irgendwie auch immer so dachte, okay, ist es nicht eigentlich das Gegenteil, so wenn ich eben nüchtern bin und alles mitkriege und eben nicht die Möglichkeit habe, das schnell zu betäuben, wenn es mir nicht gut geht, ist das nicht eigentlich das Schlimme? So, große Überraschung, nee. Das ist tatsächlich, ja, viel, viel, also für mich viel, viel einfacher irgendwie durch Emotionen zu navigieren und ja, mich nicht so in Dinge reinzusteigern. Und dann eben wirklich auch so dieses ganz simple, besserer Zugang einfach zu mir selbst oder zu meinem Körper. Also ich war früher zum Beispiel auch einfach super häufig krank, also erkältet. Ich habe so jeden Infekt, der irgendwie so rumgeflogen ist, habe ich abgegriffen, mitgenommen, weil ich aber auch, ja, super oft einfach meine Grenzen überschritten habe und einfach viel zu lange wach war, eigentlich müde war und mich dann aber betrunken habe und gemerkt habe, ach, okay, ich kann auf jeden Fall noch ausgehen. So, ja, einfach total meinen Körper ignoriert habe oder meine Bedürfnisse ignoriert habe und das sich auf jeden Fall auch verändert.
Also was ich mich gefragt habe, als ich zum Beispiel euren Podcast gehört habe, der heißt ja Chaos und Struktur. Alkohol kann ja auch ein strukturgebendes Merkmal sein, ne? Also das markiert sozusagen, es markiert Feierabend, es markiert Wochenende, es markiert irgendwie jetzt ist Zeit zum Spaß haben. Dadurch, dass du ja auch freiberuflich arbeitest oder selbstständig arbeitest, wie hast du dich da irgendwie anpassen müssen, was sozusagen die Struktur für dein Arbeitsleben zum Beispiel angeht? Oder auch für, also wann ist Freizeit, wann ist Arbeit und so?
Meinst du, seit ich nicht mehr trinke oder als ich noch getrunken
habe? Quasi mit dem Aufhören.
Es ist echt so ein bisschen tricky, einfach weil ich gefühlt nicht so den ganz normalen Alltag hatte oder sonderlich lange hatte, wie es eben sonst gewesen ist. Einfach dadurch, dass ich genau Oktober 2019 aufgehört habe zu trinken, dann noch November, Dezember im Stipendium war und dann im Januar wieder nach Hause kam und ich weiß gar nicht, ob ich dann überhaupt noch einen Auftritt oder eine Lesung hatte. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und dann kam eben der Lockdown.
Ja.
Aber also ich weiß nicht, wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit, als ich an meinem zweiten Buch geschrieben habe, da war ich auch in einem Aufenthaltsstipendium, also alleine quasi in einem kleinen Ort. Und da habe ich unglaublich oft, ich weiß nicht, ich glaube eigentlich jedes Mal, dass ich am Abend noch geschrieben habe. So normalerweise schreibe ich eher morgens, aber so in der Endphase dann eben auch am Abend. Und da habe ich immer auch Alkohol getrunken. Und das bedeutet ja dann auch automatisch, alleine zu trinken. Mhm. Ich glaube, was das Rauchen anging, war es da tatsächlich auch noch doller. Da habe ich nämlich, als ich ins Stipendium gegangen bin, um den Roman fertig zu schreiben, habe ich wieder angefangen zu rauchen, weil ich wirklich davon überzeugt war, dass ich das zum Schreiben brauche.
Oh no.
Also wirklich,
ja.
Vollkommen absurd, ja. Denke ich jetzt im Nachhinein. Aber ich habe wirklich mir eingeredet, nee, also beim ersten Buch habe ich einfach durchgehend geraucht. Ich brauche das, ich kann sonst nicht formulieren.
Aber hast du es auch über Alkohol gedacht? War das irgendwie so ein Ding?
Nee, da habe ich gar nicht so sehr drüber nachgedacht. Das hat einfach so automatisch dazugehört. Beziehungsweise mochte ich das auch oder dachte immer, dann geht's besonders gut, wenn ich eben nicht, natürlich noch nicht zu betrunken bin, aber wenn ich so einfach auch dadurch bedingt, dass ich nicht oder nie so sonderlich viel vertragen habe und weiß nicht, in Kombination mit viel Rauchen, wenig Essen, ist dann so ein Bier schon ausreichend, um in so einem Status oder in so einem Zustand zu sein, dass man eben, ja, ich weiß nicht, doch eigentlich schon betrunken ist, war. Und da habe ich aber, das habe ich gar nicht hinterfragt. Also das hat einfach irgendwie so, übers Rauchen habe ich mir Gedanken gemacht. Mit dem Rauchen habe ich auch vorher aufgehört, bevor ich aufgehört habe zu trinken. Und das, ich weiß nicht, der Alkohol hat da einfach total selbstverständlich dazugehört. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt verändert hat, einfach dadurch, dass ich halt, also ich habe ja jetzt im letzten Jahr eben auch ein Buch geschrieben, so es funktioniert offensichtlich auch ohne Alkohol und ohne Zigaretten, was ist schon eine beruhigende
Erleichterung.
Ja. Und ich weiß nicht, also da ist halt einfach auch wieder so dieses Versprechen mir gegenüber, dass es eben jetzt nicht ein begrenztes Zeitfenster ist, in dem ich nicht trinke, sondern dass ich einfach sage, nein, ich trinke nicht so. Ob das jetzt für immer ist oder keine Ahnung, ich hoffe es auch, aber ich kann es natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Aber das hat einfach, das erleichtert es ja auch ungemein, wenn man eben überhaupt nicht mehr sich damit auseinandersetzen muss, kann ich mir es jetzt vielleicht erlauben, doch was zu trinken? Oder vielleicht besser nicht? Oder eigentlich arbeite ich ja, deswegen, So einfach dieses ganze darüber nachdenken, das ist ja auch was man, oder was bei mir zumindest, sich davon hat ausschalten lassen, mehr oder weniger, dass ich einfach gesagt habe, nö, so ist nicht.
Ich muss auch sagen, also ich finde diese Selbstregulation auch immer so furchtbar anstrengend. Also wenn es sozusagen was mit Disziplin zu tun hat, also weil für mich hätte jetzt, okay, ich trinke, aber also sozusagen meine Trinkregeln, die ich mir so gesetzt habe, haben was mit Disziplin zu tun. Oder Instagram nicht direkt morgens aufzumachen, wenn ich noch im Bett liege, hat auch was mit Disziplin zu tun. Dasselbe mit Rauchen. Ja. Und es ist halt viel einfacher, wenn man es einfach lässt, wenn man es einfach gar nicht machen würde. Also gut, bei Instagram, ich finde das auch immer ein bisschen schwierig. Ihr redet da, glaube ich, auch drüber, ne? Also mit Social Media ist ja letztendlich auch ein ähnliches Ding so, ne? Du nimmst was,
voll,
was außerhalb von dir liegt, um irgendwas runterzudämpfen oder zu befriedigen oder so, was du halt nicht aus dir selbst heraus irgendwie machen kannst.
Ich merke das auch jetzt schon wieder. Ich habe so diese, Bildschirmzeit, mir da so ein Limit gesetzt für Instagram. Mhm. Ich glaube, es gab noch keinen einzigen Tag, an dem ich das dann einfach akzeptiert habe. Ich habe immer noch mehr Zeit. Also ne, kann man ja auch einfach dann machen. Irgendwie noch eine Minute oder eine Stunde oder den ganzen Tag genehmigen.
Ja.
Und so, ist für mich wirklich, sehr, sehr ähnlich wie beim Trinken und auch beim Rauchen. Auch Rauchen habe ich oft genug gesagt, okay, ich bin jetzt nur noch Partyraucherin oder ich rauche nur noch am Wochenende oder nur noch am Abend. Mhm. Nö, hat nicht funktioniert.
Ja, das Einzige, was bei mir auch, also gut, da war man noch auf Facebook damals, dass ich einfach irgendwann meinen Facebook-Account gelöscht habe. Und
ach, wie gut.
Ja, das und dann irgendwann fängt man dann irgendwann wieder einen Job an, wo es dann heißt so, du musst jetzt irgendeine Seite managen und dann fängst du wieder an irgendwie mit so naja.
Ich finde, also mit Social Media ist es eben so, das ist so eine Abhängigkeit oder so ein Verhältnis, was genauso wie Essen zum Beispiel oder wie Beziehungen oder so, wenn man da Stress mit hat, man kann das ja nicht einfach ausschalten. Also gut, Social Media jetzt vielleicht schon, aber es hätte dann halt wirklich Konsequenzen auf die Arbeit. Wenn man freiberuflich arbeitet, gerade wenn man schreibt oder Bilder macht, so wie ich, dann muss man das irgendwie machen. Ne? Also es ist also super, ja, es ist ein super krasser Schritt, sich da raus zu lösen. Und so deswegen muss man ist halt im Gegensatz zu Alkohol, bist du halt gezwungen, irgendwie einen Umgang damit zu finden. Das macht es schwieriger. So, eigentlich ist es voll geil, wenn man irgendeinen Stress mit einer Substanz oder einer Verhaltensweise hat, die man einfach lassen kann. So. Das ist eigentlich so viel besser als dieses, wenn man zum Beispiel mit Essen irgendein Ding hat. Mhm. Kannst ja nicht aufhören zu essen.
Das ist ja genau das Problem, dass die Extreme dann nicht gut sind. Du musst halt immer irgendwie versuchen, da diesen Mittelweg, diesen goldenen Mittelweg zu gehen, den man ja vielleicht bei Alkohol auch immer so die dritte Tür, die man dann irgendwie gesucht hat. Bei Alkohol kannst du halt sagen, okay, fuck, dritte Tür. Das kannst du halt nicht bei solchen Sachen kannst du es halt nicht.
Ja, oder es hat halt einfach dann wirklich krasse Konsequenzen, ne? Aber ich finde es auch bei Social Media gerade immer total abgefahren irgendwie, wie sehr wir alle uns so darauf verlassen, dass halt diese Plattformen da sind und dass wir die nutzen können, um, keine Ahnung, eben ein Publikum zu erreichen. Aber es gehört uns ja alles nicht. So, das gehört halt einfach irgendwelchen Milliardären und wir sind das Produkt, bla bla. Ja. Die App ist so designed, dass sie halt einfach süchtig macht. Allein schon sowas wie, keine Ahnung, je nachdem, wie lange man irgendwie aktiv ist, spuckt Instagram ja nicht direkt irgendwie alle Likes, die man in der Zeit bekommen hat, raus. Also nicht so, hier ein neues Like, sondern das wartet so eine Zeit, bis eine bestimmte Anzahl dann wieder zusammengekommen ist. Und dann kriegst du irgendwie einen krassen Dopaminflash und denkst dir, okay, wow, ich bleib online, weil das ist ja geil, ich krieg ja eine Belohnung.
Boah, das wusste ich gar nicht.
Das ist perfide. Das ist richtig bitter. Das habe ich, glaube ich, aus welchem Buch habe ich das? Aus How to Break Up with Your Phone von Catherine Price. Das hat mich auch voll, macht mich immer noch fertig eigentlich.
Ich finde auch, also gut, bei Instagram ist es, glaube ich, nicht so, aber bei Twitter ist ja zum Beispiel so dieses Runterziehen. Das hat ja schon echt so ein bisschen was von so einem einarmigen Banditen, ne? So von Spielcasino, so, ne? Du ziehst irgendwie so einen Hebel und guckst dann mal, was irgendwie was der Stream dir dann so ausspuckt.
Ja, total.
Was mich jetzt nochmal interessieren würde, also weil hast du ja auch gerade so ein bisschen angesprochen, so mit den Dingen, so die uns nicht gehören, dass ja auch die Selbstfürsorge, so wenn ich das quasi bei dir richtig gelesen habe, geht es ja ganz einfach auch ganz viel irgendwie um Selbstermächtigung. Auch dass dein Buch ja den Untertitel hat, eine feministische Perspektive. Und warum findest du es so wichtig, diese Makroebene einzuziehen. Man könnte ja auch sagen, man macht jetzt die 5 Tipps, wie man besser zu sich selber findet und fertig ist die Laube. Gibt ja auch viele Leute, die das machen. So.
Ja. Ja, voll. Also genau das ist es. Es gibt halt einfach super viel. Und mir hat da tatsächlich immer so eine Einordnung in ja, so den gesamtgesellschaftlichen, politischen Kontext irgendwie auch gefehlt. Und eben genau diese feministische Perspektive auf all die Dinge, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, ich kann entweder Feministin sein oder irgendwie feministisch agieren oder ich kümmere mich um mich selbst. So, aber beides zusammen ist irgendwie nicht zusammenzukriegen. Einfach weil das ja, also weil der Begriff, gerade der englische Begriff eben Selfcare ja auch total aufgeladen ist oder besetzt ist, so auch von der Wellness-Industrie oder als Hashtag, ja auch beliebig an Sachen, an Bilder rangeklatscht werden kann, die dann vielleicht im Endeffekt wirklich gar nicht so viel mit Selfcare zu tun haben. Oder super häufig halt auch einfach so das Glas Wein und Hashtag Selfcare. Mm. Und erstmal glaube ich, dass es mir erst durch so einen Zugang, den ich zu mir selbst gefunden habe, durch eben diese radikale Selbstfürsorge, so von Grund auf. Dadurch ist es mir tatsächlich erst gelungen, überhaupt aufzuhören zu trinken, basically. Und hätte ich dann nicht aufgehört zu trinken, wäre es mir, glaube ich, nicht möglich gewesen, nochmal ja eine Ebene tiefer zu gehen. So das, was ich vorhin schon gesagt habe, so in Bezug aufs Gefühle fühlen oder durch Gefühle hindurch navigieren, was für mich eben auch mit dazugehört. Also es ist eben mehr als so dieses Pflaster oder dieses schnelle, so ein Quick-Fix irgendwie. Genau, so, ach, du fühlst dich nicht gut, trag doch eine Gesichtsmaske auf oder dann vielleicht noch ein Schaumbad. Und das sind natürlich alles Sachen, die man machen kann. Ne? Ich will das gar nicht judgen irgendwie. Ich liebe Baden zum Beispiel. Schaumbäder jetzt nicht so sehr, aber Baden an sich ist super. Aber das reicht halt nicht. Also das ist halt so eine oberflächliche Geschichte ganz oft. Und das meine ich eben auch mit radikal, dass man da eben irgendwie ein bisschen tiefer geht, sich tatsächlich auch mit sich selbst auseinandersetzt, was dann eben auch bedeutet, sich mit vielleicht Unangenehmen auseinanderzusetzen oder sich Problemen zu stellen. Ja, eben auch wirklich zu schauen, okay, wie kann ich denn eine Balance finden zwischen, ich passe auf mich selbst auf, aber ich engagiere mich eben trotzdem noch dafür, dass sich eben auch gesamtgesellschaftlich was verändert. Also ne, so dieses, ich muss nicht aufhören, Feministin zu sein, um mich selbst zu kümmern. Oder ich muss nicht aufhören, mich für andere einzusetzen, auch um auf mich selbst aufzupassen. Und richtig krass ist auf jeden Fall, dass ich vor ein paar Jahren mit Sicherheit auch noch gesagt hätte, Alkohol trinken ist für mich Selfcare, weil das macht es mir ja so viel leichter. Dann kann ich ja einfach alles schön wegschieben und mich so richtig entspannen. Einfach weil ich das auch in so vielen Situationen irgendwie gebraucht habe, um mich zu entspannen. Also gerade so im Kontext von Auftritten, Backstage, Smalltalk mit vielen Leuten, mit Leuten, die ich vielleicht auch nicht so gut kenne. Was mich einfach, also ich bin, glaube ich, einfach eher introvertiert und tue mich damit schwer. Und das hat es mir natürlich leichter gemacht. Und deswegen hätte ich vor ein paar Jahren mit Sicherheit gesagt, hä, klar, das ist auf jeden Fall Selfcare, weil es entspannt mich ja. Heute würde ich sagen, definitiv nicht. Also
es hilft halt, sich anzupassen, oder?
Ja. Ja, und halt einfach so die eigenen Grenzen immer wieder drüber zu gehen und einfach wirklich zu betäuben, was die eigentlichen Bedürfnisse sind. Ne? Also es ist ja vielleicht, also es ist dann vielleicht wirklich eine Challenge, irgendwie sich immer wieder in so einer Situation wiederzufinden, in der man sich irgendwie schwer tut. Gerade in einem nüchternen Zustand. Aber ja, langfristig ist es halt, vor allen Dingen langfristig ist es halt einfach oder kann es eigentlich keine Strategie sein, weil es einfach nicht gut ist und davon ja auch nicht besser wird. Ne? Es ist ja dann nicht so, dass man irgendwann sagt, ach perfekt, jetzt habe ich hier so und so oft in angetrunkenem oder betrunkenem Zustand die und die Situation gemeistert, jetzt kann ich den Alkohol einfach weglassen, jetzt habe ich genug geübt. So geht es ja einfach nicht.
Es ist ja auch so ein bisschen so eine Falle, glaube ich, für Leute, die so kapitalismuskritisch sind und so linksorientiert und so, zu sagen, naja, also Selfcare wird ja nur dazu benutzt, damit ich noch mehr leisten kann. So sozusagen als Falle dieses neoliberalen Lifestyles. So, ich passe jetzt auf mich auf und mache mich funktional. Ich mache mich zu so einem funktionalen Superroboter, damit ich noch mehr arbeiten kann, sozusagen. Und dann sozusagen die Schlussfolgerung, das habe ich immer gemacht, zu ziehen, so, ja, ich scheiß da drauf, ich rebelliere gegen dieses System und deswegen nehme ich mir das Recht, mich wegzuballern, so, weil das ist Rebellion, sozusagen, dagegen, gegen diese Idee der Leistung, mehr Leistung, der Produktivität letztendlich, ne? Und das ist halt so perfide, so
Voll.
Das ist halt überhaupt gar nicht, also das ist halt gar nicht hilft, das ist wirklich so und auch nicht rebellisch ist, sondern einfach nur aufgeben bedeutet.
Ja, genau. Und ja auch dann wieder, also dann bist du in dem Moment vielleicht nicht produktiv, aber du bist ja auch nicht bei dir. Also kümmerst dich ja auch nicht um deine tatsächlichen Bedürfnisse. Und das ist ja dann, das ist erst das tatsächliche Rebellische, irgendwie wirklich zu schauen, okay, was brauche ich denn? Brauche ich gerade ein Glas Wein? Brauche ich gerade irgendwie Online-Shopping? Oder brauche ich vielleicht einfach nur mal einen Moment für mich ohne irgendwelchen Input? So. Und wahrscheinlich ist es in den allermeisten Fällen Letzteres.
Im Zweifel schlafen gehen.
Ja.
Ja.
Schlafen, so viel besser als betrunken sein, auf jeden Fall.
Voll.
Also auch so eine so viel bessere Art der Rebellion.
Mhm. Oh ja, auf jeden Fall.
Ja, stimmt. Ja, für mich muss ich sagen, was auch, das kam erst ein bisschen nach einer Zeit, nach der ich nüchtern war, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt so die akute Abhängigkeit vielleicht auch jetzt erstmal im Griff und jetzt kann ich mich um den Lifestyle, den Ausblick und den Aktivismus um die ganze Sache irgendwie kümmern. Aber das in der Zeit kam auch durch einen Artikel, den ich auf Mias Blog Dates ohne Drinks mal gelesen habe, über das Cool Girl, über diese Figur, die halt so immer schön aussieht, aber halt so eine von den Jungs ist. Weil sie halt, ne, die kann halt so, die kann halt saufen wie die Jungs und eigentlich Mia kann das viel besser erklären. Mia, möchtest du es kurz erklären, das Cool Girl?
Genau, die solidarisiert sich mit den Jungs und internalisiert sozusagen die Frauenfeindlichkeit, die ihr von der Gesellschaft beigebracht wurde und nimmt das sozusagen als Pfad zum Sieg. Also die sagt so, ich bin wie ein Junge, ich kann Bier trinken und Fußball gucken und fettige Sachen essen und ich bin total umgänglich und nerv nicht rum mit meinen Gefühlen und bin nicht zickig und so. Und ich finde Mädchen eigentlich doof und deswegen bin ich halt auch viel eher mit Jungs befreundet und so. Und deren Freundinnen, wenn die irgendwie rumnerven, dann solidarisiere ich mich mit den Jungs und sag so, oh, ist voll nervig und so. Also dieses... Dieses ganze, Cool Girl. Dieses Cool Girl sein, was eigentlich nur zum Zweck hat, dass die Typen einen geil finden. Also letztendlich ja genau das Gleiche, nur mit anderen Vorzeichen, so. Genau. Und da gehört das Trinken eben dazu, weil das zum Bild dazu gehört. Ne? Jemand, der am besten natürlich irgendwie was trinken, was keine Mädchengetränke sind, sondern halt so Bier aus der Flasche oder Whisky oder so.
Voll.
Genau.
Das finde ich mega spannend und kenne ich auf jeden Fall auch, war ich auf jeden Fall auch. Weil es halt ja auch so dieses Distinktionsmittel ist, ne? Irgendwie entweder man gehört zu den Leuten, die sich voll gut mit, was du gerade schon gesagt hast, mit Whisky auskennen oder mit Wein oder man trinkt halt irgendwie fancy Cocktails oder genau, man kann halt auch Bier saufen, voll cool, I'm not like the other girls. Ah, richtig furchtbar, vor allen Dingen... Also ich habe das wirklich auch, ich habe wirklich auch deswegen Bier getrunken, glaube ich. Und super Fun Fact, ich habe vor 2 Jahren erfahren, dass ich überhaupt gar kein Gluten vertrage. So, das war so in doppelter Hinsicht einfach richtig, eine richtig blöde Idee.
Hey, aber Svenja, immerhin warst du cool. Ich meine...
Ja, wow.
Ja, und ich finde halt, also es ist halt so trojanisches Pferd des Patriarchats, so, ne? Weil es halt auch wieder in so männlichen Writer-Rooms irgendwie entstanden ist. Also so, ich finde ein gutes Beispiel fürs Cool Girl ist halt Robin aus How I Met Your Mother, die halt, ne, die schießt mit ihrer Waffe und trinkt Whisky, der alt genug ist, um sich seinen eigenen Whisky zu bestellen und so. Und ist halt so die absolute Traumfrau, aber natürlich total bindungsunfähig und so. Und dadurch ist sie ja auch so eine Traumfrau.
Genau, weil sie keine Ansprüche stellt, weil sie nicht irgendwie fordert, dass man sich vielleicht auch mal, dass man, weiß nicht, sich mit ihren Gefühlen auseinandersetzt.
Ja.
Das ist super. Super Traumfrau, ja.
Das war dann auch irgendwie für mich, war es auch so eine Erkenntnis, dass ich in einer Welt, in der sowieso die Machtverteilung schon ungleich ist, dass ich mich dann sozusagen auch noch durch Alkohol selbst meiner eigenen Handlungsfähigkeit und auch meiner eigenen Stimme auch ein Stück weit beraube. Also ich sehe das auch inzwischen ganz stark so, dass nicht zu trinken auch eine Form von Widerstand ist. So, auch von einem politischen Widerstand.
Voll, würde ich auf jeden Fall genauso unterschreiben. Ja, einfach weil es halt genau dieses nicht einfach wegschieben, verdrängen, um so eben auch politische Zustände oder strukturelle Diskriminierung oder sowas auszuhalten, sondern um halt irgendwie klar zu bleiben und ja auch wirklich handeln zu können Und halt nicht immer wieder völlig aus der Bahn geworfen, einen Tag zu brauchen, an dem halt einfach gar nichts geht, an dem man auch nicht irgendwie, auch nicht für andere Leute da sein könnte. So nicht, dass das das Hauptziel immer sein sollte, aber es ist halt nicht, wäre halt nicht möglich.
Hat es deinen kreativen Prozess verändert, das Nüchternsein?
Also ich würde sagen, es hat auf jeden Fall verändert, wie ich mit Krisen umgehe im kreativen Prozess. Also auch da genau dasselbe. Ich steigere mich halt einfach, oder es fällt mir leichter, mich nicht mehr so sehr in Dinge reinzusteigern. Und eben auch in so, ein Stück weit gehört das, glaube ich, immer mit dazu. Vielleicht ist das auch nur ein Glaubenssatz, der eigentlich Quatsch ist. Aber dass es halt bei jedem Projekt, bei jedem längeren Text irgendwann so eine Phase gibt, in der man denkt, boah, was habe ich mir denn dabei gedacht? So, was ist denn das für ein Quatsch? Das ist ja einfach scheiße. Wenn das jemand liest, das wird ja richtig peinlich. Oh Gott, so. Und das hatte ich jetzt eben auch beim aktuellen Buch, was ich eben nüchtern geschrieben habe oder wie ich eben im ganzen durch den ganzen Prozess eben keinen Alkohol getrunken habe. Aber es ist mir auf jeden Fall schneller gelungen, mich da wieder rauszuholen und wirklich auch so Gedankenmuster oder innere Stimmen vielleicht auch so leichter zu identifizieren und zu checken, aha, guck mal, da ist ja jetzt wieder die Stimme, die immer sagt, was für ein Quatsch. Und hör doch mal lieber auf jetzt damit und mach was anderes. Muss ich der glauben? So. Und ich glaube, sonst hätte ich in so einer Situation halt auf jeden Fall einfach sofort getrunken, um das nicht denken oder fühlen zu müssen. Und das erleichtert halt einfach nichts. So.
Ja.
Weil es halt eben genau wieder dieser Rattenschwanz ist von, okay, dann geht's mir schlecht, dann kann ich also gerade eh nichts ändern. Ich setze mich aber eben auch nicht damit auseinander. Und verdräng's nur und komme dann auf jeden Fall viel, viel schneller wieder an genau diesen Punkt und verurteile mich halt einfach selbst die ganze Zeit und bin einfach richtig, richtig scheiße zu mir selbst. Und ja, also das hat sich auf jeden Fall verbessert.
Ja, ich fand das mega geil zu lesen, dass du Prokrastination, das habe ich auch vorher zu Mika gesagt, Prokrastination als Teil des Prozesses begreifen. Das ist so cool, diese Idee. Das ist einfach so geil, weil das stimmt ja total. Ich kenne das auch total vom Bildermachen, auch bei längeren Projekten. Du hast immer, es sind eigentlich immer die gleichen Phasen. So, du fängst an, bist total motiviert, hast total viele Ideen und dann irgendwann im Mittelteil hast du halt dieses existenzielle Drama. Und alles ist ganz schlimm und so. Und dann in dem Moment zu sagen, so jetzt lenke ich mich halt irgendwie ab mit irgendwelchen bescheuerten, keine Ahnung, mit Pizza und YouTube. Und das ist aber auch okay, weil mein kreativer Prozess deswegen ja nicht tot ist, sondern einfach nur im Hintergrund so weiterläuft und macht, was er halt machen muss, so damit am Ende doch alles gut wird. Und das zu verstehen und dann auch so einzuordnen, das finde ich total genial. Weil man sich dann auch so einfach diesen Druck erspart, irgendwie, den man auf sich selber hat, dass es jetzt sofort funktionieren muss.
Das ist ja auch wieder so dieses kapitalistische oder auch neoliberale Denken von, ich muss aber jetzt hier die ganze Zeit richtig on fire kreativ sein. Und das, also geht ja auch einfach nicht, so, weil es ja auch einfach unglaublich viel Energie kostet. Ja. Und ja, es ist eigentlich so das Verständlichste der Welt ist, dass es zwischendurch so Phasen braucht, wo das Gehirn irgendwie einfach ein bisschen rumchillt. Und YouTube-Videos guckt.
Ja.
Ja. Aber ich lerne, also ich muss mir das auch immer wieder neu sagen, ne? Also, so dass es das jetzt, dass es das im Buch oder dass es das ins Buch geschafft hat, diese Idee oder dieser Gedanke heißt nicht, dass ich jetzt immer, wenn ich prokrastiniere, denke, toll, Svenja, richtig schön am Prokrastinieren gerade, part of the process, super. So. Ich muss mich ja auch immer wieder neu dran erinnern.
Ja, klar. Ja.
Also was ich daran auch so charmant finde, was ich auch, glaube ich, wo ich besser drin werde, auch seit ich nüchtern bin, ist so ein bisschen dieses ganz oder gar nicht denken, was ich noch irgendwie auch aus Depressionen, glaube ich, auch einfach noch so mitgenommen habe. Dieses, wenn ich jetzt nicht morgens um 7 am Schreibtisch sitze und jetzt irgendwie 5 Stunden am Stück produktiv bin, dann ist der Tag auch eh gelaufen, dann kann ich es auch eh lassen. So. Und dass man sozusagen, wenn man sich die Prokrastination auch so ein bisschen erlaubt, dem auch so ein Stück weit Raum, diesen Spielraum auch gibt, zu sagen, naja, mein Gott, ausschlafen oder verschlafen ist halt Teil des Prozesses. Und das heißt dann nicht, dass ich sozusagen diesen kompletten Prozess dann abbrechen muss, weil meine perfektionistische Fantasie jetzt hier ich der nicht gerecht werden konnte, sondern einfach weiterzumachen in so eine Richtung, die aber gut ist. Also so geht es mir auch, ging es mir, oder in der Nüchternheit war das auch so. Also würde ich auch jedem raten, der versucht aufhört zu trinken, alles als Teil des Prozesses zu sehen, aber halt die Richtung beizubehalten.
Ja, und da auch einfach, weiß nicht, irgendwie so ein bisschen verständnisvoller, auch verständnisvoller im Sinne von, okay, es ist halt, es kann nicht jeder Tag gleich sein. Also es ist ja auch einfach alles krass tagesformabhängig so. Und was, egal ob es jetzt ums Arbeiten geht oder auch ums Nicht-Trinken, so, es gibt auf jeden Fall auch Tage, an denen das irgendwie leichter ist oder man sich so denkt, wow, ich bin so froh, dass ich da nicht mehr drüber nachdenken muss, auch wenn ich gerade darüber nachdenke, aber, ne? Und dann gibt es Tage, an denen das vielleicht einfach schwieriger ist. Und das irgendwie auch so zu akzeptieren oder einfach so ein Verständnis sich selbst gegenüber zu versuchen, zu entwickeln. So. Ich glaube, das kann auch einfach ja viel Druck da nochmal rausnehmen.
Was mich noch interessieren würde, hast du so sober Meilensteine. Also das fiel mir jetzt gerade ein, als du das gesagt hast, ne? So dieses manchmal ist es schwer, manchmal ist es nicht so schwer und so. Und also zum Beispiel, ich erinnere mich irgendwie noch an einen Moment, wo ich super gestresst war und dann erst im Nachhinein festgestellt habe, krass, ich habe so, während ich gestresst war, keinen Moment daran gedacht zu trinken. So, also das war für mich zum Beispiel so ein Meilenstein. Ich weiß nicht, hast du oder weiß ich nicht, eine Veranstaltung, die du, na gut, war Pandemie, aber also weißt du, aber so die Richtung. Hast du da irgendwie so Momente, wo du so denkst, so, ach cool, das war so eine Sternstunde der Nüchternheit?
Ja, auf jeden Fall. Also mehrere. Ich glaube, ein paar habe ich auch schon erwähnt. Wirklich so das erste Mal auch unter Leuten sein, die halt eben trinken und selbst nicht zu trinken und trotzdem nicht die ganze Zeit zu denken, scheiße, eigentlich müsste ich was trinken. Schnell die E-Mails ausgemacht. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gehört habt. Nee. Okay, es kam eigentlich gerade die E-Mail hier rein. Das ist dann vielleicht die Stelle, die ihr rausschneidet.
Nee, ich finde das ehrlich gesagt, finde ich das sehr nahbar. Das macht dich nahbar.
Ja, es macht dich real.
Ah, es war Bahnwerbung. Super, danke dafür. Ich fahre gerade nirgendwo hin. Genau, also unter FreundInnen zu sein, die alle trinken und selbst nicht zu trinken und damit irgendwie fein zu sein. Dann der ganze Prozess jetzt mit dem neuen Buch. Also da gibt's, es ist so ein Meilenstein nach dem anderen. So einmal das Schreiben, dann das darüber freuen, dass ich einen Verlag gefunden habe oder feiern, dass das Buch jetzt draußen ist oder so. Alles Punkte, wo ich früher vollkommen selbstverständlich gesoffen hätte. So. Dann definitiv so diese schwierige beziehungstechnisch schwierige Geschichte, die ich bei der ich gemerkt habe, ach krass, so funktioniert das oder so kann es auch gehen mit den Gefühlen. Es kam halt auch wirklich so, schoss mir halt wirklich auf einmal so in den Kopf, dass ich dachte, wow, krass. Da, normalerweise hätte ich doch einfach gesoffen die ganze Zeit. Hammer, habe ich nicht gemacht. Ich habe nicht mal drüber nachgedacht. Wow. So, das war glaube ich der krasseste Moment. Ansonsten bin ich immer noch gespannt, wie es halt ist, wenn ich wieder, ich meine, ich trete ja eh nicht mehr so sonderlich viel irgendwie bei Slams auf oder so. Ich glaube schon, dass ich einfach aufgeregter bin. Also das habe ich jetzt auch immer gemerkt, so bei, weiß nicht, wir haben so eine Online-Lesung aufgezeichnet oder IG Live gemacht oder Radio-Interviews oder so. Ich bin schon einfach viel aufgeregter und habe mich da auch immer drüber gewundert. Warum ist das denn jetzt? Das war doch früher, ich habe früher 100 Auftritte im Jahr gemacht und war nie aufgeregt. Ja, ich habe aber halt auch einfach immer getrunken. So, bin gespannt, wie das sich gestaltet, wenn ich dann doch, also wenn es dann irgendwann wieder Veranstaltungen geben sollte. Who knows? Ja.
Man hört das sanfte Seufzen der Podcast-Host.
Ja, immerhin für eine Branche gibt es einen richtigen Lockdown. Ist ja auch
Kultur.
Was.
Ja, krass. wenn wir jetzt enden.
Oh Gott, nicht zu so viel drüber nachdenken.
Wenn wir jetzt enden würden, wäre es also ein super deprimierendes Ende, nachdem alles so voll positiv war.
Oh nein.
Ja.
Richtiger Downer, ja. Da muss noch irgendwas.
Ja, was ist das Erste, was du machst, wenn das alles vorbei ist, der ganze Rotz, wenn man wieder frei sich umarmen kann und wenn alle geimpft sind und wenn der Lockdown vorbei ist und so, was passiert dann? Was machst du als Erstes?
Oh Gott, ich glaube, da werde ich erstmal, es wird ja wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich gehen, wenn das passieren würde, wäre ich wahrscheinlich heillos überfordert. Wir denken, okay. FreundInnen umarmen und unterwegs sein, Leute besuchen. Das ist echt inzwischen so das Hauptding, an das ich denke, obwohl ich auch, weiß nicht, auch so Sachen wie einfach Veranstaltungen besuchen, ins Kino gehen, das habe ich irgendwie schon gar, da denke ich gar nicht mehr drüber nach, dass man das ja auch immer gemacht hat und dass es total schön ist eigentlich, aber hauptsächlich einfach Körperkontakt mit FreundInnen, ja. Ist glaube ich so das Ding, worauf ich mich am meisten freue. Ja. Und bei euch?
Ins Café gehen. Ich habe neulich mal, irgendwann vor 2 Wochen oder so habe ich geweint, weil ich realisiert habe, dass ich nicht mehr im Café schreiben kann. Also da habe ich gedacht so, okay, jetzt ist es wirklich ernst, wenn ich das zum Weinen bringe. So dann ja. Es sind halt so ganz kleine Kleinigkeiten, wo man, also ich meine, ich vermisse auch das Reisen, so das ist es nicht, aber so dieses Alltagszeug ist irgendwie schwieriger. Also da ist schwieriger mit umzugehen, wenn das wegfällt, auch wenn es eigentlich scheinbar gar nicht so wichtig ist. So, ich brauche ja keinen Kaffee, ich kann ja auch auf meiner Couch bleiben, so. Aber trotzdem ist es halt so ein Stück, weiß nicht, ja, Lebensqualität.
Voll.
Bei mir wäre es so, das Kleine wäre wahrscheinlich wirklich mich auch einfach in einen Café setzen mit einem Notizbuch. Und das Größere wäre, in ein Hotel zu fahren, da wo meine Schwester und meine relativ frisch geborene Nichte, also die ist jetzt ein halbes Jahr, wo die wohnen. Also es ist auch so ein Corona-Kind und die habe ich jetzt über Ostern zum ersten Mal wirklich dann für eine Woche auch mal kennenlernen dürfen. Und das ist schon, ja, das tut schon auch ein bisschen weh, dieses Baby größer werden zu sehen und halt irgendwie nicht da sein zu können und so. Das heißt, ich würde wahrscheinlich mir erstmal irgendwie eine Woche eine Ferienwohnung oder so in Süddeutschland nehmen und dann da abchillen mit meiner Nichte. Die ist so cool. Boah, die ist so cool.
die ist auch sehr niedlich. Was für ein Foto
die jungen Leute heutzutage halt, ne, die sind irgendwie, die sind viel cooler gleich ab der Geburt.
Ja,
und auch einfach so Sachen wieder machen zu können, ohne die ganze Zeit, ich merke auch, wie ich so oft so ein Groll schon kriege, allein, keine Ahnung, beim Spazierengehen und mir kommt so eine Gruppe Leute entgegen und die gehen dann nicht hintereinander. Dann werde ich sofort schon so mega judgy und bin so, boah, warum könnt ihr nicht besser Abstand halten? So, ich bin auch einfach froh, wenn das wieder aufhört, ja, weil das finde ich auch richtig, richtig anstrengend. Da muss ich mich auch selbst immer wieder so
man wird echt
runterbringen.
Und sagen, ein bisschen okay, zum Wutbürger. Bei mir zumindest auch mal, wenn hier so eine Mallorca-Geschichte war. So, ne? Normalerweise rege ich mich über die Lebensentscheidungen von anderen Leuten wirklich nicht besonders auf. Aber da dachte ich so, boah, das kann doch nicht sein und so. Und ich habe mir dabei zugehört und dachte so, Alter, ey, irgendwie gefalle ich mir damit nicht.
Ja, überhaupt nicht. Aber es wird vorbeigehen. Irgendwann.
Und also ich muss auch noch, also ich habe auch gemerkt, dass es, also so dieses Nüchternheitsding, ne, wir sind ja ungefähr zur gleichen Zeit und habe halt auch dieses halbe Jahr, bevor die Pandemie anfing und so, und ich habe aber einfach als das losging, dachte ich so, boah, ein Glück bin ich nüchtern.
Oh mein Gott, das habe ich auch unzählige Male gedacht. Wow, ja.
Ja.
Krass, auch weil das ja instantly auch losging mit irgendwelchen Memes, yay, endlich Daydrinking.
Oh Gott. Was für ein Horror für mich mittlerweile. Wäre früher auch voll die Party für mich gewesen. Geil, endlich Daydrinking, alle anderen machen es auch. Jetzt denke ich mir so, was? Nein. Also ich find, alles andere ist besser als das.
Ja.
Ja. Hm. Aber ich glaube, es hat auch wieder...
Also gutes Timing gewesen.
Ja.
Gutes Timing gewesen, auf jeden Fall.
Voll. Das ist ein bisschen gutes Timing, dass ich dir da reingegrätscht bin mit meinem schlechten Timing, aber.
ja, super.
Mia, hast du noch eine Frage an Svenja? Weil sonst würde ich sagen, haben wir eine sehr, sehr schöne Podcast-Folge aufgenommen. Wir alle.
Ja, das stimmt. Es war eine sehr schöne Podcast-Folge. Vielen Dank, Svenja, dass du hier gewesen bist.
Danke euch beiden. Das war sehr schön.
Ja, also nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Und wir freuen uns auf alle weiteren Dinge, die du schreibst und erzählst und machst. Und du hast in uns Fans.
Oh, ich danke euch. Ich danke euch auch, dass ihr diesen tollen Podcast macht und dass ich dabei sein durfte. Sehr
schön, gerne. Danke. Dann macht's gut.
Tschüss.
Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen.
Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das jetzt auf sodaclub.com.
Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch unser brandneues Magazin.
Das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wir schreiben dort über Nüchternheit, Popkultur, Feminismus und Liebe.
Und alles, was uns sonst noch einfällt.
Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns weiterhin für Feedback, Fragen und Themenvorschläge.
Und wenn du uns Sternchen auf Apple Podcasts und ein Herzchen bei Instagram hinterlässt, freuen wir uns.
Bis bald
im Soda Club.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.